dass wir anfangen. Beim letzten Mal hatten wir ja den Anteil von der Systemsoftware, das heißt insbesondere des Betriebssystems, abgeschlossen. Und wir würden jetzt auf den Teilbereich Grundlagen, den zweiten, also großen Teil Grundlagen der Programmierung eingehen. Und da ist es ja so, früher war das so die Kunst des Programmierens. Was versteht man da dahinter? Das ist mehr oder weniger so hauptsächlich mal die Möglichkeit, Anweisungen für den Rechner zu erstellen, die der Rechner dann mehr oder weniger automatisch ausführt, mit möglicherweise Eingabedaten vom Benutzer, die er interaktiv immer wieder zur Verfügung stellen kann oder aus einer Datei. Im Abschnitt, was schauen wir uns da an, was wir unter Algorithmus verstehen, dann was so elementare Datenstrukturen sind und verbunden damit so grundlegende Konstrukte, nämlich Schleifen, Zuweisungen und so weiter. Dann schauen wir uns an hier objektorientierte Programmierung, wo da der Unterschied liegt, was man hier als zentrale Punkte herausnehmen kann. Und dann gibt es hier so Modularisierung und Rekursion. Das sind Möglichkeiten, um beispielsweise jetzt so ein Programm, das unter Umständen relativ groß wird, dass man das besser strukturieren kann und damit auch für einen Leser, der sich das Programm anschaut, auch besser nachvollziehbar zu machen. Weil so ein Programm, muss man sich immer vorstellen, das lesen ja mehrere Personen, also mehrere Einheiten, nämlich natürlich der Rechner, um damit die Befehle auszuführen. Aber da gibt es natürlich auch wieder Personen wie Programmierer oder auch die Tester, die das Ganze sich anschauen, ob das Programm halt korrekt geschrieben ist. In der Einführung ist so, also hier, wie ich gesagt habe, der Vorgang, die für den die Anweisungen an den Computer stellen. Das Ganze, so ein Programm, wird in einer für den Menschen verständlichen Sprache geschrieben, nämlich so, wie es der Programmierer versteht. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie das Ganze betrachtet bzw. interpretiert oder vom Rechner benutzt werden kann. Nämlich da gibt es einmal hier das Übersetzen und ein zweites ist hier das Interpretieren. Bei dem Übersetzen ist so, da wird das gesamte Programm wird übersetzt und dann ausgeführt. Also hier gesamtes Programm wird übersetzt und dann ausgeführt. Und die Übersetzung erfolgt dann in eine maschineninterne Sprache, die also der Rechner dann versteht. Und bei dem Interpretieren ist so, kann man also hier sagen, Zeile für Zeile des Programms werden interpretiert und ausgeführt. Und also hier Programm werden interpretiert und ausgeführt. Und das bedeutet natürlich, wenn Sie beispielsweise eine Schleife haben, dann wird die natürlich so oft interpretiert, so oft diese Schleife durchlaufen wird. Und das Weitere ist so, wenn Sie Änderungen machen wollen, dann könnten Sie natürlich hier relativ leicht eine Zeile verändern und dann hätten Sie das veränderte Verhalten. Dagegen bei dem übersetzten Programm bedeutet das, wenn Sie am Programm was ändern, müssen Sie das gesamte Programm nochmal neu übersetzen und dann einen entsprechenden internen Code generieren. Hier Sprachen wie C oder C++, die werden übersetzt. Dagegen das, was Sie vom Web her kennen, JavaScript, Das ist etwas, was interpretiert wird. Der Vorteil von dem Interpretierten ist so, dass es relativ schnell für den Programmierer geht. Dagegen von der Ausführung her ist so, dass ja immer wieder jede Zeile für Zeile interpretiert wird. Es ist so, dass es relativ langsam von der Ausführung ist und das hier ist relativ schnell von der Ausführung, wenn Sie es übersetzen. Und es gibt halt immer dann so einen Kompromiss. Möchte man als Programmierer relativ schnell Feedback haben, was man da programmiert hat, dann tut man es ganz gern interpretieren und schaut, ob das so passt. Und man spart sich so den ganzen Zyklus, editieren, übersetzen. Und da gibt es noch ein paar so Punkte, die hier da eine Rolle spielen. Man spart sich diesen ganze Iteration und probiert es gleich aus. Dagegen, wenn man es dann endgültig laufen lassen will, tut man besser daran, das zu übersetzen. Ein Programm besteht natürlich jetzt so aus dem Algorithmus, nämlich die Funktionen, die ausgeführt werden sollen und natürlich den Daten, auf denen der Algorithmus ausgeführt wird. Und über den Algorithmus legt man natürlich die ganzen Operationen fest, die auf den Daten entsprechend ausgeführt werden. Bei den objektorientierten Programmierung nennt man also oder hat man keine Daten in dem Sinne, sondern Objekte. Also hier bei objektorientierter Programmierung hat man Objekte statt Daten. Und das Ganze ist dann nicht nur so, dass man also sagen kann, ja, in dem einen Fall nennt man das Ganze Daten, in dem anderen Fall nennt man das Ganze Objekte. So ist es nicht, sondern es ist so, dass bei den Objekten die ganzen Funktionen, die sind direkt mit dem Objekt verknüpft. Dagegen bei den Daten, also wenn Sie hier in dem ersten Fall ist es so, dass man also die Daten und die Anweisungen bzw. den Algorithmus komplett getrennt hält. Und bei der Objektorientierung ist so, dass man alle Funktionen oder Operationen, die mit diesem Objekt zu tun hat, die bündelt man dann bei diesem Objekt. Und das heißt, es wird dann immer so als Gemeinsamkeit betrachtet. Jetzt können wir uns nochmal so den Ablauf hier anschauen aus der Sicht des Programmierers. Am Anfang geht es darum, dass man hier eine Spezifikation hat. Was will man hier überhaupt lösen? Also unsere Problemstellung, die wir lösen wollen. Dann erstellt man hier das Quellprogramm. Das ist also hier das Programm in Java oder C oder je nachdem, was Sie für eine Sprache verwenden. Und dann gibt es ja diese zwei Möglichkeiten, nämlich das Übersetzen und das Interpretieren. Bei dem Übersetzen wird ein Maschinenprogramm erstellt. Das heißt also so die Interndarstellung, die hier eine Rolle spielt, die dann der Rechner auch verstehen kann. Und ein Übersetzer übersetzt immer so eine ganze Datei und erzeugt dann dementsprechend hier so einen Teil von einem Maschinenprogramm. Wenn Sie jetzt die Programme, die Sie schreiben, die passen alle in eine Datei rein. Das heißt, das wird man nicht weiter zerlegen. Wenn Sie aber jetzt so große Programme hernehmen, die auch Word oder Excel oder irgendwie solche Programme, die ja doch relativ umfangreich sind, dann besteht typischerweise das Programm aus mehreren oder aus einer Vielzahl von Dateien. Jede Datei würden Sie übersetzen und dann gibt es sowas wie einen, man nennt es hier Linker, der dann die ganzen Einzelteile zusammennimmt und zu einem ganzen Programm zusammenbaut. Und der weiß dann, dass also hier diese entsprechenden Querverweise und Queraufrufe von Prozeduren, wo er die finden kann. Und dann ist es so, dass Sie beispielsweise, wenn Sie Excel oder Word hernehmen, dass Sie dann eine Datei haben, in der das ganze Programm drin steht. Der Ausgangspunkt ist typischerweise dann eine ganze Vielzahl von Dateien, in denen das Programm drin war. Wenn Sie das Programm dann starten, also hier diese .exe-Datei, also hier, wenn Sie unter Windows sind, in anderen Umgebungen heißen die dann anders, mit .o-Dateien und so weiter, je nachdem, was Sie für ein Betriebssystem haben. Wenn Sie das starten, wird aus dem Ganzen hier ein Prozess und da ist es dann so, dass man also sagen kann, ein Prozess ist mehr oder weniger, ja, komme ich da jetzt runter, ein Prozess ist die Ausführung von so einem Objektcode. Und wichtig ist es jetzt hier so, mit jedem Starten wird ein neuer Prozess erzeugt. Und das bedeutet also, wenn Sie hier diesen Objektcode oder dieses Maschinenprogramm mehrmals anklicken, also dass Sie einmal einen Doppelklick machen und ein paar Minuten später machen Sie nochmal einen Doppelklick, dann wird typischerweise jeweils ein eigener Prozess erzeugt und da läuft dann das eine Programm ab. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel wird dann jedes Mal ein neuer Prozess erzeugt. Und es werden dabei natürlich auch immer zusätzliche Daten generiert. Und Beispiel dafür wäre, wo im Arbeitsspeicher gespeichert. Weil, wenn Sie also hier diese .exe-File haben, das ist ja etwas, was auf der Festplatte liegt. Und wenn Sie es also hier mit Doppelklick starten, dann wird diese .exe-File in den entsprechenden Bereich vom Arbeitsspeicher geladen. Und das muss natürlich dann, wird dem Prozess zugeordnet und das ist ja notwendig, dass das Betriebssystem den Prozess wieder findet, wo der genau ist. Und insofern werden, und da gibt es noch eine Reihe von zusätzlichen verwaltungsspezifischen Daten, die jedem Prozess halt entsprechend zugeordnet sind. Und man sieht, Prozess ist so eine Verwaltungseinheit, wie wir das in der letzten Stunde auch gehört haben, eine Verwaltungseinheit des Betriebssystems. Und das neben diesen Operationen, die der Programmierer erzeugt hat, noch eine Reihe von zusätzlichen Informationen beinhaltet. Bei dem Interpretieren ist es so, man geht den Weg hier rüber und da ist so, da wird an sich so ein Interpretierprozess gestartet. Und dieser Interpretierprozess, der geht jetzt immer so mehr oder weniger durch Ihr Quellprogramm durch, liest eine Zeile, vereinfacht ausgedrückt, und schaut nach, was das für eine Operation ist, und dann führt er sie sofort aus. Und wenn diese Operation ausgeführt ist, dann geht er zur nächsten Zeile in Ihrem Quellprogramm, interpretiert sie, schaut nach, was ist denn das für eine Operation, und führt sie wieder aus. Das heißt also, insofern hat man so ein Zeile für Zeile durchgehen und führt entsprechend diese Operationen sofort aus. Und man könnte sich sogar sowas vorstellen, wenn jemand sozusagen nebenbei das Quellprogramm ändert, während der Interpretierprozess das ausführt, da kann man sozusagen und während des Ablaufes könnten Sie Ihr Programm verändern. Und es gibt sogenannte Programme, die sich also selbst verändernde Programme halt hat, die dann hergehen und beispielsweise das Quellprogramm verändern und damit dynamisch einen sich verändernden Ablauf haben. Und das ist natürlich etwas, was man ja mit dem Übersetzen nicht kann, sondern bei dem Übersetzen ist so, Sie können das Programm verändern und dann müssen Sie aber wieder so einen neuen Start von dem Übersetzen initiieren und dann können Sie das wieder starten. Dagegen hier können Sie während des Ablaufs das Ganze verändern. Und dann gibt es natürlich hier Testläufe, die man als Benutzer macht. Also hier Testläufe. Und da geht es also darum, dass man dann dass man eine Menge von Eingaben verwendet und schaut sich die Ausgaben an. Typischerweise verwendet man dann Eingaben bei so Testläufen, wo man also weiß, was rauskommen soll. Und dann schaut man sich natürlich an, kommt mit dem Programm genau das raus, was man erwartet. Wenn es nicht rauskommt, dann kann man sich das anschauen und kann sich überlegen, hängt es damit zusammen, dass das Programm falsch ist? Hängt es damit zusammen, dass ich mein Problem falsch spezifiziert habe, dass es doch ein anderes Verhalten hat? Oder stimmt das nicht, was ich erwartet habe bezüglich des Ergebnisses? Und insofern ist so, diese Testläufe, mit denen versuchen Sie dann rauszubekommen, ob Ihr Programm korrekt läuft oder nicht. Und das sieht man natürlich schon mit den Testläufen, dass Sie typischerweise Testläufe mit Eingabedaten machen, die Sie sich halt vorstellen. Und die definieren Sie und dann lassen Sie es laufen. Und dann schauen Sie, was passiert. Auf der anderen Seite können Sie nicht alle möglichen Kombinationen von Eingabedaten ausprobieren, weil das oft unendlich viele sind. Oder sage ich mal, so viele, dass Sie es nicht wirklich aufzählen können. Und deshalb macht man das mit so ein paar strategischen und hofft dann, dass man alle Fehler gefunden hat. Und deshalb kann es natürlich oft immer auftreten, dass dann das Programm läuft für Monate, ein Jahr und auf einmal tritt ein Fehler auf. Und es sind dann Eingabedaten, die da auftreten, die vorher noch nie aufgetreten sind. Und das ist so die Schwierigkeit, wie testen Sie, dass Sie nach Möglichkeit alle Möglichkeiten oder alle potenziellen Fehler versuchen zu erreichen. Was versteht man jetzt so unter dem Algorithmus? Und der Ausgangspunkt am Anfang ist natürlich unser Problem. Und das Problem, für das wir eine Lösungsvorschrift haben wollen. Also das Programm ist ja im Grunde genommen so eine Lösungsvorschrift, die ein Problem löst. Und deshalb braucht man natürlich so am Anfang einen Ausgangspunkt zum Programmieren. Und das ist hier die Spezifikation von dem Problem. Also hier Spezifikation von Problem. Und daraus eine Spezifikation für Programm. Also hier dann da Spezifikation für Programm. Und da haben wir aber jetzt noch nicht programmiert, sondern nur das Entsprechende spezifiziert. Was steht hier drin? Das ist natürlich, soll eine vollständige Problembeschreibung sein. Das heißt, alle relevanten Daten sind berücksichtigt, detailliert, und zwar so detailliert, dass man hier das Programm entsprechend schreiben kann, und unzweideutig. Also hier klare Kriterien, wann also eine Lösung akzeptabel ist. Und man sollte also hier nicht Zweideutigkeiten, die man ja oft bei so einer Problembeschreibung, wenn zwei Personen sich untereinander unterhalten, da ist es oft so, dass man sagen kann, ja, der andere weiß genau, wie ich es meine. Und das ist natürlich etwas, was man mit dem Rechner nicht machen kann. Von dem kann man nicht erwarten, ja, der weiß genau, wie ich es meine. Und das ist, sondern hier muss es wirklich klar definiert sein. Der Begriff vom Algorithmus, der geht ja schon eine Zeit lang zurück. Und zwar auf den Al-Khwarizmi, am Kalifen, also am Hof des Kalifen in Bagdad, so um 800 nach Christus. Und der hat damals so eine Beschreibungstechnik für Abläufe spezifiziert, und daraus hat sich dann so der Name Algorithmus entwickelt. Und wichtig an dem Ganzen ist hier so, dass jeder Schritt exakt vorgeschrieben wird. Und auf diese Weise ist es ja so, dass man dann entsprechend das Ganze einem Rechner geben kann, der das danach ausführt. Jetzt gibt es ja so zwei Definitionen, das eine informell, das andere formal. Wenn wir das Informelle hier uns anschauen, ist es hier so eine Vorschrift zur Lösung von einem Problem, und zwar schrittweise, präzise, klar. Das Ganze ist also hier unzweideutig, dann es ist in endlicher Form dargestellt und das dritte ist effektiv ausführbar. Also hier, man darf hier nur, sage ich mal, für jeden Schritt nur solche Operationen oder Funktionen verwenden, die der Rechner auch ausführen kann. Und nicht jetzt irgendwelche Schritte, die dann der Rechner, mit denen der Rechner nichts anfangen kann. Und die Schritte hängen natürlich sehr stark davon ab, was man da auch hat, nämlich ob man jetzt in der Bildverarbeitung ist ob man in der Robotik ist oder Steuerung von Geräten. Also das hängt dann natürlich sehr stark davon ab, welche Elementarschritte das man dann zur Verfügung hat. Und wenn man es jetzt formal definiert, ist es sehr ähnlich, aber da kommen halt noch ein paar Punkte hinzu. Also hier so das Ganze ist so, wenn man das jetzt aus der Sicht von der Klausur her anschaut, ist es nicht so, dass Sie das so ganz auswendig lernen müssen, aber Sie sollten wissen, was sind denn so charakteristische Eigenschaften von so einem Algorithmus, beispielsweise also hier solche Schlagworte, die hier eine Rolle spielen. Das eine ist so endlich in der Beschreibung. Klar, ich möchte das Ganze mit endlich viel Text beschreiben. Endlich in der Ausführung. Die Erwartungshaltung, dass er nach endlicher Zeit fertig wird. Jetzt könnte man sagen, naja, wenn es endlich in der Beschreibung ist, dann hört er ja nach endlicher Zeit auf. Das ist nicht so. Ich kann Ihnen ein kurzes Programm hinschreiben, das unendlich läuft. Also hier while true. Und dann kann ich sagen, tue oder do nothing. Also irgendwie, ich will gar nichts tun. Das ist ein Programm, das ist ein Einzeiler. Das läuft unendlich lange. Hört erst auf, wenn Sie den Stecker rausziehen oder einen Rechner ausschalten oder den Prozess, der dieses ausführt, entsprechend terminieren. Also man sieht schon, man kann relativ leicht ein unendliches Programm schreiben. Und da gibt es später auch mal ein Programm, wenn man das dann bei Schleifen sehen, wenn man da die Abfrage verkehrt setzt, kann es Ihnen passieren, dass aus einem Programm, wo Sie meinen, das läuft endlich lange, wird so ein unendlich langer Ablauf. Deterministisch. Der nächste Schritt, der ausgeführt werden soll, ist eindeutig bestimmt. Also was man von einem Rechner nicht haben will, dass er sagt, naja, jetzt mache ich es so, beim nächsten Mal mache ich es anders. Also, sondern das ist immer genau vorgeschrieben. Und da gibt es ja die sogenannten Zufallsgeneratoren, die also so zufällige Zahlen generieren. Es ist aber schon so, dass der Rechner ein genaues Vorgehen hat, wie er so diese Zufallszahl generiert. Das ist nicht so, was man normal in der Schule ja lernt, im Mathematikunterricht. Ich werfe einen Würfel hoch und da kommt eine Zahl zwischen 1 und 6 raus. Also das ist im Rechner nicht der Fall. Effektiv bedeutet also hier, der muss eindeutig ausführbar sein und effizient ein möglichst geringer Verbrauch an Ressourcen. Das kann der Arbeitsspeicher sein, das kann aber auch die Zeit sein, wie lange er braucht, um einen Schritt auszuführen. Sie möchten natürlich jetzt nicht sowas haben, wo er dann ewig lange rechnet und dann vielleicht nach einer Stunde kommt und sagt, so, und jetzt habe ich den einen Schritt ausgeführt. Und jetzt gibt's hier noch so zwei charakteristische Eigenschaften, wo man also sagen kann, hier terminierend, das ist im Grunde genommen in enger Verbindung mit dem Endlichen der Ausführung, und zwar terminierend, der hört auf für jede mögliche Anzahl, für jede mögliche Eingabe nach einer endlichen Anzahl. Und das ist ja oft so der Fall, man probiert das für bestimmte Eingabedaten aus, da funktioniert es und dann gibt es irgendwie eine ganz blöde Konstellation von Eingabedaten und da hört er nicht mehr auf. Und wichtig bei Terminieren ist so, er hört für alle möglichen Kombinationen von Eingabedaten auf. Und determiniert ist so, dass für eine bestimmte Eingabe bei allen Abläufen kommt immer dasselbe raus. Das heißt also hier, Ablauf unabhängig von Netzlast, also hier von Netz oder Rechnerlast. Und da ist es oft so, dass Sie beispielsweise gerade in Verbindung mit Netzübertragung, da kann es passieren, wenn viel Übertragung momentan los ist, kann es Ihnen passieren, dass nicht dasselbe rauskommt, als wenn sehr wenig auf dem Netz los ist. Und das ist genau das, was man also hier versucht mit dem determiniert, dass immer unabhängig davon, also wenn ich das mit denselben Daten einmal, zehnmal, tausendmal, hunderttausendmal laufen lasse, es kommt immer dasselbe raus. Also es wäre ungefähr so, wenn Sie sagen, ich will 3 plus 7 berechnen, da soll jedes Mal 10 rauskommen und nicht, wenn zusätzlich 10 Prozesse laufen, dann kommt einmal nur 9 raus und wenn wenig läuft an Prozessen, dann kommt 10 raus. Also das ist so der wichtige Hintergedanke, der da zu suchen ist oder zu sehen ist. Jetzt habe ich hier so ein Beispiel für einen Algorithmus. Und einen relativ simplen, der aber jetzt nicht gedacht ist für einen Rechner, sondern eher so ein Ablauf für Personen. Und zwar Eingabe, ich habe die Liste aller Mitarbeiter und dann habe ich hier so mehrere so Schleifen. Das ist hier meine äußere Schleife. Wiederhole, solange die Liste nicht leer ist. Wiederhole für alle Mitarbeiter. Und zwar folgendes, führe willkürlich einen der folgenden Einzelschritte aus, belobige Mitarbeiter, tadle Mitarbeiter, entlasse den Mitarbeiter. Wenn ich ihn entlasse, dann nehme ich ihn aus der Liste raus. Und das lasse ich jetzt so lange laufen, wie die Liste nicht leer ist. Und Ausgabe ist dann so die ursprüngliche Liste aller auch ehemalige Mitarbeiter mit Lob und Tadel. Und jetzt kann man hier sagen, das ist nicht deterministisch, weil ich habe hier eine Willkür, und zwar hier belobige, tadle, entlasse. Da steht nicht drin, dass das oder zuerst das kommt, beim nächsten Mal das, sondern nimm irgendeins. Das ist nicht terminierend. Es können Mitarbeiter in der Liste bleiben. Also hier, es können Mitarbeiter in Liste verbleiben. Und zwar tritt es dann auf, wenn ich bei einem Mitarbeiter, wenn ich den nie entlasse. Wenn ich den zwar tadle und belobige, aber der wird nie diese Funktion ausgeführt, dann bleibt er natürlich immer in der Liste. Und damit höre ich natürlich hier nicht auf, weil die Liste ja nicht leer ist. Und nicht determiniert, das kommt auch wieder hier durch die Willkür. Also hier, das wäre also etwas, was für einen Rechner eher ungeeignet ist, weil hier diese Willkür da drin ist. Jetzt kann man sich mal überlegen, wie man so einen Algorithmus formulieren kann. Und eine Möglichkeit ist natürlich hier das in einer natürlichen Sprache. Ja. Die nicht die ursprüngliche Liste, sondern es ist schon die man könnte jetzt in unserem Fall, so wie ich es hingeschrieben habe, käme er zu der Ausgabe, weil dieser dahinter. Das heißt also, der käme gar nicht dazu, die Liste auszugeben. Sondern der würde ja, wenn solange die Liste nicht leer ist, bleibt er immer in dem Teilbereich drin. Und damit würde er zu der Ausgabe gar nichts hinkommen. Weil er geht ja gar nicht raus. Sondern das Ganze sieht immer so aus, er läuft hier durch, geht wieder hoch. Läuft hier durch, geht wieder hoch. Zu der Ausgabe kommt er erst, wenn das hier abgeschlossen ist. Wenn alle gefeuert werden, also wenn die Liste leer ist. Und in dem Sinne, also gut, ich kann das natürlich vom Programm her hinschreiben. Und das passiert ja auch oft, wenn Sie programmieren, dass Sie zum Teil Programmcode drin haben, wo das Programm nie hinkommt. Und das merkt man beim Programmieren, weil da muss man sich ja vorstellen, das ist wie bei einem Buch, das entsteht über Wochen, Monate und über einen längeren Zeitraum und man weiß nicht mehr so genau, was man da hingeschrieben hat. Jetzt gibt es so Analyse-Tool, wo man so eine Analyse machen kann, wird ein Teil überhaupt betreten von dem Programmcode. Und das wäre also hier beispielsweise, in dem Fall würde uns das nichts helfen, weil wir ja abhängig davon sind, ob irgendwann mal jeder entlassen wird. Also man könnte das nicht vom Programm entdecken. Und die ursprüngliche Liste ist klar, er würde halt einfach die Liste von hier nehmen und dann nimmt er halt einfach die ganzen Lob- und Tadelvorgänge und Entlassungen. Und dann kann man ja relativ leicht sehen, wann oder wie viel Lob und wie viel Tadel einer gekriegt hat. Ja, genau. Ja, genau. Also wir könnten natürlich auch das so hergeben und sagen, wir machen hier eine Ausgabe. Bauen hier eine Ausgabe rein und sagen Ausgabe, Mitarbeiter und dann entsprechend ob belobigt, tadelt oder entlassen. Dann hätte man natürlich einen kontinuierlichen Fortschritt. Die Formulierung, habe ich gesagt, in natürlicher Sprache, formale Sprache, das wäre dann etwas, was man dann sagen kann wie eine Programmiersprache, die man dafür verwenden kann. Eine natürliche Sprache, das wäre also dann sowas wie Deutsch oder Englisch. Und die Problematik ist ja auch immer so, dass solche natürlichen Sprachen ja immer gewisse Zweideutigkeiten drin haben. Und die Ausführung, genau, das Ganze besteht also aus einer Folge von Bearbeitungsschritten und die muss der Ausführende, beispielsweise dann der Computer, natürlich beherrschen. Und jetzt werden wir uns hier mal zwei Beispiele anschauen. Das Ganze nicht maschinell ausführbar und das eine maschinell ausführbar. Das Ganze, die sind sehr ähnlich. Das heißt, der Unterschied ist relativ gering. Und zwar, ich habe jetzt hier, bestimme das Alter der ältesten Person im Raum, dann habe ich hier so eine Initialisierung. Also die ersten drei Schritte wären so meine Initialisierung. Ich gehe zu der ersten Person, frage die Person nach dem Alter, merke mir das Alter. Und jetzt, solange ich noch nicht alle Personen gefragt habe, wiederhole ich also 4a b bis C, geh zur nächsten, frag nach dem Alter. Und wenn das Alter größer ist als das Gemerkte, merke mal das neue Alter. Und am Schluss kenne ich das Alter der ältesten Person. Die was Fragliches für den Rechner ist so, geh zur nächsten Person. Ich kann mir natürlich überlegen, ich gehe jetzt einfach, könnte sagen, ich gehe jetzt hier so die Reihen einfach durch. Oder ich könnte kreuz und quer gehen und mir an sich merken, wen ich schon gefragt habe. Aber ich könnte mir mehr oder weniger für mich so eine Art geh zur nächsten Person klar vorgeben, wie ich das mache. Für einen Rechner ist es problematisch, was heißt geh zur nächsten Person. Und das ist genau das, was man jetzt mit dem Nächsten hier macht, was relativ ähnlich ist. Und zwar, bestimme die größte Zahl einer Menge von Zahlen und die Menge kann man also sagen hier realisiert durch eine Liste. Also hier realisiert durch Liste. Und damit kann man also hier sagen, dadurch ist Reihenfolge gegeben. Weil nämlich hier, und zwar hier, man hat hier wieder die Initialisierung, also hier Initialisierung. Und ich lese also hier die erste Zahl aus der Liste. Und Sie kennen es ja, wenn Sie so eine Liste hier anlegen, dann haben Sie hier 1, 5, 7, 6, dann 10, dann 3 und so weiter. Sie haben also hier, sowas würden Sie als Liste hier anschreiben. Und damit ist es so, ich gehe also hier rein, hole mir die erste Zahl aus der Liste. Merkt mir das in einem sogenannten Platzhalter, die gelesene Zahl. Dann gehe ich zur nächsten Zahl, hier aus der Liste. Und vergleiche jetzt diese Zahl mit meinem Platzhalter. Wenn die größer ist, dann wird mein Platzhalter mit der neuen gelesenen Zahl gesetzt. Und jetzt geht's darum, wenn hier noch Zahlen in der Liste sind, dann gehe ich einfach hier rauf und mache hier wieder weiter. Und wichtig an dem Ganzen ist jetzt so, dass für den Rechner klar ist, was heißt erste Zahl, was heißt nächste Zahl, und das ist genau durch diese Liste vorgegeben. Und man sieht hier, es ist sehr ähnlich zu dem, was wir vorher hatten, aber für einen Rechner wäre das nicht so klar, gehe zur nächsten Person im Raum. Und dagegen hier liest die nächste Zahl aus einer Liste, mit dem kann er was anfangen. Jetzt hat man hier so Komponenten von einem Algorithmus. Was gehört alles da so dazu? Und ich habe also hier so die grundlegenden Komponenten. Das sind dann genau diese Einheiten, mit denen man so einen Algorithmus formulieren kann. Man hat einmal Objekte oder auch Daten. Und dann hat man die Operationen, die man darauf ausführen kann. Und sind so Objekte, mit denen man umgehen kann? Das sind natürlich beispielsweise Zahlen, wenn Sie so numerische Mathematik haben und Sie wollen also nur beispielsweise Differentialgleichungen lösen oder Integralreichungen lösen. Das wären also hier, hätten Sie Zahlen. Sie könnten aber auch Adressen hier als Objekte bezeichnen. Wenn Sie sagen, ich verwalte jetzt mal die Adressen von den Personen, sortiere die Adressen, mache Analysen, wo die Leute wohnen. Objekte können aber auch Textdokumente sein. Damit kann ich ja Rechtschreibprüfung drüber laufen lassen. Und die Operationen, beispielsweise jetzt bei den Zahlen, wäre so Addition, bei den Adressen wären Suche, Textdokumente, wäre Ausdrucken eine Operation oder auch die Rechtschreibprüfung. Und bei den Operationen kann man hier, spricht man manchmal so im Kontext von diesem EVA-Prinzip, nämlich hier Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, hat also nichts mit Adam und Eva zu tun, sondern hier, ich habe eine Eingabe, dann wende ich die Operationen an drauf und da gibt es eine Ausgabe. Das heißt, ich habe einen Anfangszustand und dann gehe ich über in einen Endzustand. Und dazwischen drin kann ich eine Menge von Zwischenzuständen haben. Wie beispielsweise, wenn man sich ja überlegt, bei der Multiplikation, die relativ kompliziert ist, wo man also sagt, ja, ich kann das nicht in einem Schritt machen, sondern ich mache das in mehreren Teilschritten. Ein Punkt hier ist so, Abstraktion haben wir an sich schon mal gehört von dem Ganzen, nämlich ich gehe von den konkreten Gegebenheiten aus und lasse Unwesentliches weg. Also die unwesentlichen Anteile werden weggelassen. Und wichtig ist so, man konzentriert sich jetzt hier auf das Wesentliche. Und dieses Wesentliche, also hier, man hat jetzt hier so die Abbildung, also hier Abbildung der realen Welt auf Welt des Rechners. Und da überlegt man sich jetzt, wenn ich die realen Objekte nehme, wie bilde ich die auf den Daten ab? Das heißt, welche Daten habe ich da? Dann das andere, wie bilde ich jetzt hier die Operationen? Also welche Operationen brauche ich da? Und da gibt es hier zwei Arten von Operationen, nämlich diese Anweisungen, die entsprechend die Daten und Objekte verändern und dementsprechend neue Werte berechnen. Und dann gibt es hier noch sogenannte Kontrollstrukturen. Und Kontrollstrukturen legen effektiv fest, welche Operation wird als erstes ausgeführt, was kommt als nächstes und so weiter. Die legen also so den Ablauf fest. Also hier Festlegung des Ablaufs. Und welche Beispiele, dass es da gibt, auf das Ganze kommen wir dann auf jeden Fall noch. Jetzt kann man sich so die Struktur von einem Algorithmus anschauen. Man hat typischerweise einfach eine Menge von Grundstrukturen, aus denen man den Algorithmus zusammensetzt. Und also hier Einzelschritte, die ich also hier aufzähle und also hier Grundstrukturen unabhängig von konkreter Programmiersprache. Und diese, da fehlt ein O, das lasse ich mal gern weg. Das Ganze ist so, wenn Sie jetzt hat verschiedene Programmiersprachen anschauen, ob das jetzt C oder Java oder C++ ist. Diese Art von Grundstrukturen, die finden Sie überall in jeder Programmiersprache. Es kann sein, dass sie ein bisschen unterschiedlich aufgeschrieben werden von der Syntax. Aber von der Bedeutung her finden Sie sie in jeder Programmiersprache. Das ist genauso, wenn man also sagen kann, ich habe die verschiedenen Sprachen, ob das jetzt Deutsch oder Englisch oder irgendwas anderes ist, die Worte finde ich überall da drin. Und das wäre also sowas wie diese Grundstrukturen die allgemein vorhanden sind. Jetzt gibt es hier so Grundstrukturen, so einen Einzelschritt, einen elementaren. Das bedeutet, das wird nicht weiter zerlegt in Einzelteile, sondern das ist so der minimale, der kleinste Schritt, den man zur Verfügung hat und den der Rechner dann ausführen kann. Wie schalte rotes Licht ein? Der nächste Schritt wäre eine Sequenz. Und Sequenz ist einfach eine Folge von Einzelschritten. Und das Ganze kann man dann so und so, wie man später sehen wird, zu einem Block zusammenfassen. Also man kann sagen, ja, ich betrachte das Ganze so als Block. Und da gibt es dann so Programmiersprachen, da machen sie dann sowas davor, so die geschweifte Klammer zum Öffnen und eine geschweifte Klammer am Schluss. Das wäre dann so ein Block. Dann gibt es hier Alternativen. Und Alternativen bedeutet jetzt hier, dass Sie auf der einen Seite eine Bedingung haben und dann können Sie verzweigen. Wenn die Bedingung wahr ist, also hier wahr, da kann man also sagen, die Bedingung ist entweder wahr oder falsch. Wenn sie wahr ist, dann führen Sie hier diesen Fall aus. Und wenn sie falsch ist, dann führen Sie den Fall aus. Und jetzt sieht man hier schon, dieses Falls, dieses Dann, dieses Sonst, das sind typischerweise Schlüsselwörter, die von der Programmiersprache vorgegeben werden. Und jetzt sieht man hier so ein Beispiel, falls also b ungleich 0 ist, dann berechne a durch b und gibt das Ergebnis aus. Also hier, das ist sozusagen der Ja-Fall. Und das ist hier der Nein-Fall. Sonst melde Fehler, nämlich ich kann ja durch 0 nicht dividieren. Dann gibt es hier die Möglichkeit mit einer Auswahl oder Selektion. Also hier Auswahl, das ist eine Verallgemeinerung von der Alternative. Man könnte also hier sagen, falls aus einer Menge, dass man also sagt, Case A und jetzt kann man sagen, A, wenn a gleich 0 ist, dann macht er das hier. Wenn a gleich 1 ist, dann macht er das hier. Wenn a gleich 2 ist, dann würde er das hier machen. Und dann könnte man sagen, sonst, also wenn a weder 0, 1, 2 ist, dann macht er halt genau das hier. Und hier dagegen habe ich ja immer diese wahr oder falsch. Hier habe ich 4 mögliche Fälle, nämlich 0, 1, 2 und das sonst. Das heißt, ich habe mehr Alternativen zur Verfügung. Das nächste Grundstruktur, die man häufig auch verwendet, ist Iteration. Das ist also hier so eine Wiederholung von Einzelschritten. Also hier wiederhole für i gleich 1, i gleich 2, i gleich 3, i gleich 4 und dann verarbeite ich das aktuelle Konto ki. Und also hier, man könnte sagen, das ist das erste Konto, wenn i gleich 1 ist, dann das zweite Konto, drittes Konto und so weiter, bis i gleich n ist. Und das Ganze schaut er dann so aus, er läuft hier runter. Und dann berechnet er, i ist gleich i plus 1 und so weiter. Und zwar so lange, bis i gleich n ist. Und dann hört er auf. Oder vielmehr n plus 1 ist. Also n macht er noch und dann hört er auf. Und wenn man sich jetzt so einen Algorithmus einfach mal anschaut, als Beispiel, dann kann man ja sagen, was unsere Zielsetzung ist, was wollen wir berechnen? wir legen im Jahr 2000 10.000 Euro an zum Zinssatz von 3,75 und das hat dann halt eine gewisse Laufzeit. Und das Wichtige ist hier, ich lese hier das Kapital, berechne hier den Zinssatz und addiere die Zinsen dazu zum Kapital. Das ist also genau das, was heute drin steht. Das ist wieder mein nächstes Kapital für 2001. Dann wende ich wieder den Zinssatz an und berechne wieder die Zinsen und schlage das Ganze halt zu meinem Kapital dazu. Und wenn man hier das einfach so als Beispiel hier anschaut, wenn man das hier durchrechnet, dann habe ich also hier meine 10.000 Euro, habe meinen Zinssatz und jetzt habe ich also hier meine Funktion, nämlich B7 und dann hier 1 plus, nämlich das Kapital und dann die Zinsen dazu. Also hier B4 entsprechend geteilt durch 100. Und das halt mal B7, nämlich das wäre der Ausgangspunkt hier. Dann entsprechend hier, wenn Sie das nächste hier anschauen, dann ist das nächste halt B8, nämlich das ist mein Ausgangskapital, das sind meine Zinsen, also hier mein Endkapital. Und jetzt kann man sich überlegen, wenn ich das hier anschaue, dann habe ich hier diesen Dollar drin. Und jetzt, wenn ich den mal wegnehme, dann funktioniert das nur ganz gut. Und wenn ich jetzt hier sage, gut, wie schaut das bei 2007 aus? Und ich kopiere mir das Ganze einfach Copy und Paste. Dann habe ich auf einmal keine Zinsen mehr gekriegt. Und zwar, wenn man sich das hier anschaut, ist ja das hier automatisch, wenn Sie so kopieren, dass ja Excel immer dann diese Zellennummern hochzählt. Und dagegen, wenn ich jetzt hier das Ganze mit $4 setze und sage, gut, ich bin jetzt bei 2008 und ich mache also hier mein Copy und Paste, dann stimmt es. Das heißt, es ist dann immer noch mit B4 drin. Weil das ist genau das, wo mein Zinssatz drin ist. Und das ist jetzt so ein Beispiel von einem ganz simplen Algorithmus. Nämlich hier abhängig vom Eingabekapital und dem Zinssatz mehr oder weniger halt so den entsprechenden Wert von meinem Kapital nach Jahresende halt zu bestimmen. Gut, das wäre mal so eine Möglichkeit mit den Einzelschritten. Da habe ich ja auch nur die Einzelschritte dann angegeben. Das mit den Blöcken haben wir schon gesagt. Ich kann Operationen zu Blöcken zusammenfassen. Und gerade wenn Sie also in C oder Java das Ganze anschauen, das sind also diese geschweiften Klammern, geben so das Beginn von einem Block an oder das Ende. Warum macht man diese Blöcke zum Zusammenfassen? Einfach zur besseren Lesbarkeit. Also hier so Modularisierung und bessere Lesbarkeit. Und zwar die bessere Lesbarkeit für den Nutzer. Und dann gibt es noch ein paar weitere Punkte, dass beispielsweise bestimmte Variable nur in einem Block Gültigkeit haben. Wenn man den Block verlässt, dann ist so, dass die Variablen dann ihre Gültigkeit verlieren. Und so kann man auch so den Gültigkeitsbereich von Variablen steuern. Gut, ein weiterer Punkt, der für uns ganz interessant ist, wäre also sowas, wie stelle ich also Algorithmen dar? Und ich kann natürlich hergehen und könnte sagen, ja gut, eine Möglichkeit, informell, textuell, das heißt, ich liefere eine IKEA-Beschreibung und beschreibe also hier den Ablauf, wie man das ja beim Zusammenbauen der Möbel halt kennt. Und ich könnte natürlich das Ganze hier programmiersprachlich machen. Ich schreibe einfach das C- oder Java-Programm runter. Das ist auch eine Darstellung eines Algorithmus. Oder ich könnte es auch grafisch machen. Beispielsweise so ein Flussdiagramm. Schauen wir uns mal so ein Flussdiagramm aus, wie sowas ausschaut. Und zwar, wir wollen den größten gemeinsamen Teiler berechnen. Und das ist also hier, dieser Kreis hier ist der Start. Dann habe ich hier eine Zuweisung. Und zwar hier Zuweisung an Speicherzelle mit Namen X. Dasselbe mache ich hier, Zuweisung an Speicherzelle mit Namen Y. Und dann habe ich hier eine Alternative. Also hier Alternative. Und das ist jetzt im Grunde genommen, was ich hier hingeschrieben habe, die Bedingung. Und zwar hier das doppelte Ist-Gleichzeichen. Das heißt so viel wie das mathematische Ist-Gleich. Weil wenn ich hier dieses Ist-Gleich hernehme, dann ist es kein Gleich, sondern das ist eine Zuweisung. Also hier, das hier ist die Zuweisung. Das hier ist Gleichheit. Und jetzt geht es halt darum, ist der Inhalt der Speicherzelle X gleich dem Inhalt der Speicherzelle Y? Wenn das der Fall ist, ja, dann Z, das ist mein Ergebnis, meine Ergebnisspeicherzelle, dann schreibe ich den Wert rein und höre auf. Also hier Stopp. Und zwar, es kommt nichts mehr dahinter. Wenn das X ungleich dem Y ist, dann gehe ich also hier den Weg und dann habe ich hier wieder eine Alternative. Ich frage nach, ob X größer als Y ist. Wenn X größer ist, ja, dann gehe ich hier rüber. Dann mache ich also X ist gleich X minus Y und gebe darauf. Und wenn es kleiner ist, gleich kann es ja nicht sein, weil gleich habe ich ja hier abgefangen. Wenn es kleiner ist, mache ich Y ist gleich Y minus X und gehe wieder hier rauf. Und jetzt kann man sich mal so das Beispiel hier anschauen. M gleich, was nehmen wir her, 15 und N ist gleich 12. Dann ist ja so, dass ich ja hier anfange mit X und Y und Z. Am Anfang schreibe ich also in x 15 rein und hier 12. In dem z steht gar nichts drin. Dann komme ich also hier, ist 15 gleich 12? Nein. Dann gehe ich hier, ist 15 größer 12? Gehe ich hier rein und ziehe von meinen 15 12 ab. Das heißt also, ich habe hier im nächsten Schritt 3 und hier habe ich weiterhin 12. Gehe wieder hier rauf, frage nach, ist 3 gleich 12? Nein. Ist 3 größer 12? Nein. Und jetzt ziehe ich von dem Y, ziehe ich 3 ab. Das heißt, hier bleiben meine 3 drin. Hier habe ich 9. Dann gehe wieder hier rein. 3 gleich 9? Nein. Dann hier 3 größer 9? Nein. Dann ziehe ich also wieder die 3 ab, habe hier 3 und 6. Da läuft das Ganze hier nochmal. Und komme jetzt hier in die Situation 3, 3 Und jetzt ist es gleich. Und jetzt gehe ich hier rüber und da schreibe ich in das Z3 rein. Und damit ist der größte gemeinsame Teiler, ist hier 3. Das hätten Sie natürlich jetzt sofort gewusst. Und das will ich jetzt nicht hier, da gibt es so eine Animation, die Sie laufen lassen können. Da können Sie hier das Ganze eingeben. 25 und 55, keine Ahnung, wie lang der läuft. Das glaube ich, das kann man irgendwie... Oh, das muss ich mit der Hand machen. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Also man sieht schon, wie das runtergezählt wird. Ach doch, es war nicht so schlimm. Zuerst wollte ich schon eine ganz hohe Zahl eingeben, aber man gedacht, naja. Aber man sieht also schon hier, das war jetzt halt, was ich damit sagen will. Das wäre eine Darstellung eines Algorithmus. Und zwar einfach eine grafische Darstellung. Und das wichtige Element ist hier sozusagen diese Zuweisungen und diese Alternativen. Es gibt auch diese Wiederholungen, gibt es auch entsprechend solche grafische Elemente. Jetzt kann man das Ganze hier programmiersprachlich programmieren. Und da würde das natürlich so ausschauen. Ich habe hier x ist gleich m, y ist gleich n. Und jetzt habe ich hier weil. Und das hier heißt ungleich. Das entspricht dem hier. Warum verwende ich hier das Ausrufezeichen ist gleich? Klar, weil Sie das auf der Tastatur gibt es kein solches Zeichen. Und Sie könnten sagen, ja, aber es gibt ja die Möglichkeit, mit Symbolen zu arbeiten, wie Sie das im Textsystem haben. Aber das Ganze ist natürlich extrem umständlich, weil da müssen Sie in die Symboltabelle reingehen, das Ganze auswählen und dann einfügen. So können Sie das sehr schnell eingeben. Und dann muss man natürlich zurückgehen in den 60er oder 70er Jahren. Da gab es natürlich keine Symboldarstellungen für sowas, sondern da gab es dann nur solche Sachen, die auf der Tastatur halt drauf waren. Und sonst gab es nichts. Und jetzt frage ich genau dasselbe. If, das ist hier dieses Wenn, dann das hier ist die Bedingung. Also hier die Bedingung. Das hier ist der Ja-Fall. Und das hier ist der Nein-Fall. Und auf die Weise kann ich jetzt so ein Programm programmiersprachlich schreiben. Wenn Sie es in der Mathematik halt schreiben, dann schreiben Sie halt GGT und dann schreiben Sie X und Y oder X und Y beziehungsweise M und N. Gut, da müssen Sie es immer noch ausrechnen. Aber Sie haben es dann mit einem relativ schnellen Text hingeschrieben. Es gibt noch andere Darstellungen, aber das sind so die wichtigsten Darstellungen, die wir normal halt so zur Verfügung haben. Jetzt kann man auch so den Zusammenhang zwischen Algorithmus und Programm. Wir hatten das ja zum Teil ja schon. Und ganz am Anfang in der Einführung, jetzt haben wir hier gesagt, ein Programm ist die Formulierung eines Algorithmus in einer Sprache, die der Rechner versteht, nämlich hier die Programmiersprache. Dann aus der Sicht der Maschine ist das Ganze eine endliche Folge. Und damit, also hier von der Aufschreibung her, dass das Ganze endlich ist. Sie wollen dem Rechner nicht ein endlos Papier geben, das nie aufhört, von den Funktionen, sondern es soll eine endliche Aufschreibung sein. Damit habe ich eine Automatisierung und die Programmiersprachen sind somit ein Hilfsmittel für die Abbildung von den Kontrollstrukturen auf Sprachkonstrukte eines entsprechenden Computers. Und die Ausführerprogramme, was versteht man darunter? Nämlich die Abbildung von den Daten und Kontrollstrukturen auf die internen Darstellung des Rechners. Und das ist dann, was man oft so als Objektcode bezeichnet oder dieses .exe ist auch im Grunde genommen so ein Objektcode. Und die Maschinensprache, das haben wir ja gesagt, ist ja immer abhängig von dem jeweiligen Hersteller, ob das jetzt von Intel oder von Motorola ist. Der zeitliche Zusammenhang ist nochmal auf zwei Ebenen, ist im Grunde genommen, hat man das vorher schon, nur jetzt ein bisschen erweitert. Wir haben hier so die Mensch-Ebene und hier die Maschinenebene. Der Mensch setzt sich auseinander mit dem Problem, spezifiziert das Problem, gibt dann einen Algorithmus an, der dieses Problem löst und dann programmiert er das Ganze in einem Quellprogramm. Wichtig ist schon so, dass man sich konkret mit dem auseinandersetzt und konkret mit dem. Und dass man nicht jetzt hergeht als Person und sozusagen das Problem gleich direkt das Programm löst. Das kann man vielleicht machen bei ganz trivialen und einfachen Problemen, wo man sagt, ja, da kann ich mit einem 3- oder 4-Zeiler kann ich das gleich lösen. Wenn es ein komplexeres Programm ist, dann sollte man zuerst dieses hier lösen und dann das Programm zu lösen oder zu schreiben beginnen. Dann habe ich hier so, kann man sagen, das Übersetzen. Also hier, das wäre so der Weg, das Übersetzen. Dann bin ich jetzt in der Maschine. Und dann kann ich also hier mit dem Starten wird ein Prozess erzeugt, der dann entsprechend das Programm ausführt. Also ein Prozess entspricht Ausführen des Programms. Und da gibt es halt dann Eingabedaten, die können entweder vom Menschen stammen oder aus einer Datei. Und dann werden dann die entsprechenden Ausgabedaten halt generiert. Der nächste Punkt, der uns jetzt hier interessiert, sind so Datentypen und Ausdrücke. Und Datentypen ist so, dafür habe ich also hier, ich habe ja Daten, die ich ja verarbeite, deshalb habe ich ja Datenverarbeitung. Und die muss ich jetzt halt irgendwie in den Rechner reinbekommen. Und ich habe auf der einen Seite habe ich die internen Daten, die ich mit Hilfe der Interpretation wieder dem Benutzer zugänglich mache. Und auf der anderen Seite habe ich Informationen, die ich im Rechner repräsentiere. Also wenn Sie sich ganz am Anfang noch dran erinnern, hatte ich so den Schritt Repräsentation. Das war dann die entsprechende Darstellung im Rechner drin und Interpretation war dann so, ich nehme die Daten und visualisiere sie dann dem Nutzer gegenüber. Was habe ich so für Daten? Ich habe Basisdaten. Basisdaten können sein Zeichen. Das können so Wahrheitswerte sein, nämlich nur true oder false, also ja oder nein. Ich kann Zahlen haben. Da kann ich natürlich natürliche Zahlen haben, also größer 0. Ich kann ganze Zahlen, die können also negativ sein. Und ich kann hier Gleitkommazahlen sein, das sind also Kommazahlen. Das heißt also hier, ein Beispiel wäre sowas wie 10,5. Das ist keine ganze Zahl und keine natürliche Zahl. Dann habe ich die Möglichkeit, die Daten anordnenbar zu haben oder in Beziehung zu setzen. Für Zahlen ist es ganz natürlich. Nämlich könnte sagen, also hier bei den natürlichen Zahlen C10 vor 12. Also hier, ich kann einfach so die Anordnung hernehmen, die sich durch die Zahlen direkt ergeben. Bei den Zeichen auch, kann man sagen A vor B, vor C und so weiter. Ich kann aber natürlich auch hier andere Daten haben, wie man das beispielsweise vorher hatte, bei Listen. Da hat man ja sowas hier wie 1, 5, 7, 3, dann hier 6. Ist so, dass die entsprechenden Werte, das heißt nicht, dass hier der Wert, der danach kommt, entsprechend kleiner oder größer ist, sondern die können schon unterschiedliche Werte haben, aber die sind anordnenbar. Das ist das erste Element, das ist das zweite, dritte, vierte und fünfte. Und ich kann es auch sortieren. Ich könnte sagen, aufsteigend sortiert. Die Liste ist aufsteigend sortiert. 1 vor 3, vor 5, vor 6, vor 7 und so weiter. Und Bäume, das sind hierarchische Datenstrukturen. Also hier Hierarchie, nehmen wir hier, das sind die hierarchische Daten. Und das ist typischerweise anders als in der Biologie. In der Biologie ist die Wurzel immer unten, in der Informatik ist die Wurzel immer oben und die Blätter unten. Das heißt, also man fängt hier oben an, das ist die Wurzel. Dann habe ich also hier einen Knoten, dann hier einen Knoten, hier und hier. Das sind sozusagen die Kinder von der Wurzel und dann geht es hier weiter. Und hier habe ich vielleicht nur eins, hier habe ich zwei und so weiter. Und ganz am unten, wenn diese Knoten keine Kinder mehr haben, das sind dann die Blätter. Also hier, das wäre sozusagen die Wurzel. Die Algorithmen, die hängen natürlich sehr stark von den Daten ab, welche ich da wähle. Wähle ich jetzt beispielsweise so eine Liste oder wähle ich jetzt irgendwie so einen Baum? Weil nämlich die Operationen, die hängen sehr stark davon ab. Hier einfügen in diese Liste, wenn ich also hier sagen will, naja, ich möchte an der Stelle hier was einfügen, dann schaut es natürlich anders aus, als wie wenn man hier sagt, ja, ich möchte hier sozusagen ein Kind einfügen. Und die Operation hier ist natürlich nicht identisch mit der Operation hier, sondern das sind ganz andere Operationen und dementsprechend auch der Algorithmus, wie das ausschaut. Also hier, man kann sagen, die Algorithmen hängen stark von der gewählten Datenstruktur, von den Daten auch ab. Und ich kann natürlich jetzt Daten wählen, die mir einen relativ schönen Algorithmus erlauben. Oder ich kann hier eine Datenstruktur wählen, die unter Umständen einen sehr komplexen Algorithmus nach sich ziehen. Also hier eine günstige Wahl von den Datenstrukturen bedeutet unter Umständen einen sehr leicht verständlichen Algorithmus für den Nutzer. Dann haben wir hier so elementare Datentypen, die in Programmiersprachen zur Verfügung stehen. Das ist klar, da gibt es dann die entsprechenden Schlüsselwörter oder Keywords. Und ein Datentyp bedeutet die Zusammenfassung aller Werte der gleichen Art. Beispielsweise alle ganzen Zahlen, und zwar alle, also hier alle darstellbar ganzen Zahlen. Weil natürlich, Sie kennen es aus der Mathematik, die Menge ist nicht endlich, sondern ich habe eine unendliche Menge von ganzen Zahlen. Das kann ich natürlich in einem Rechner nicht machen, sondern wenn ich für die ganzen Zahlen beispielsweise 32 Bit vorsehe, dann bedeutet das mit meinen ganzen Zahlen abhängig von 2 hoch 32. Beziehungsweise wenn ich die positiven und negativen mir anschaue, dann ist es natürlich entsprechend weniger, weil ich habe hier die Hälfte positive und die Hälfte negative Zahlen. Und damit alle darstellbaren. Hier, die werden gekennzeichnet durch Int. Integer steht also für ganzzahlig. Float, das sind sogenannte Kommazahlen. Und da gibt es dann so, dass man also sagt hier, ja, ich sehe da 64 Bit vor oder 32 Bit. Jetzt weiß ich gar nicht, ja, ich glaube sogar 32 mehr meistens. Aber es gibt welche mit 64. Und jetzt Double heißt, ich erlaube also hier 64 oder wenn ich bei der normalen Float 64 habe, erlaube ich also hier 128 Bit. Also einfach wird die Menge verdoppelt. Wo spielt das möglicherweise eine Rolle? Beispielsweise, wenn Sie in der Raumfahrt sich anschauen, brauchen Sie sehr hohe Genauigkeit. Und diese Genauigkeit, für das brauchen Sie relativ eine große Anzahl von Bits, um das darzustellen. Und deshalb gibt es sicherlich so für bestimmte Anwendungen gibt es eine relativ hohe Genauigkeit, die da erforderlich ist. Character ist einfach die Menge der Zeichen, wie ein A, B, C, aber dann natürlich auch wie ein Prozentzeichen und so weiter. Und ein anderer Datentyp ist Boolean und das hat nur zwei Werte, nämlich True oder False. Das heißt also hier wahr oder falsch. Das sind so die Basisdatentypen. Und alle weiteren Datentypen, die baut man sich aus sowas zusammen. Und also hier diesen Datentyp Verbund oder Struktur. Und eine einfache Das Beispiel wäre der Datentyp Person. Den Datentyp Person gibt es in der Programmiersprache nicht, sondern den muss man selber zusammenbauen. Und man kann also hier sagen, der Datentyp Person, der ist beinhaltet zusammengehörige Daten. Und man könnte also hier sagen, das hier ist eine Person. Nämlich eine Person besteht aus dem Vornamen, aus dem Nachnamen, der Adresse und dem Alter. Das wäre eine Person. Und das wäre, also wenn man hier das in der Struktur von der Programmiersprache C anschaut, dann würde man hier sagen, Struct, also Struktur, das ist der Name des neuen Datentyps, also hier Name Datentyp. Und dann würde man also hier sagen, der besteht aus diesen vier Komponenten, nämlich hier den Vornamen, nämlich eine Zeichenkette mit maximal 30 Zeichen. Also hier Zeichenkette mit maximal 30 Zeichen. entsprechendes hier, Name maximal 30 Zeichen, eine Adresse, da erlaube ich 100 Zeichen und dann habe ich das Alter und für das Alter nehme ich einen Integer her, weil hier das ganzzahlig, also ich mache keine Bruchzahlen. Und ein Beispiel von der Nutzung wäre also hier sowas, dass man hier sagt, Struktur, ich führe so eine Person ein und jetzt kann ich hier P. Vorname ist Fritz, P. Nachname ist Müller und P. Alter wäre dann sowas wie 38. Und man sieht also hier, jede Zeile repräsentiert dann konkret eine Person. Und damit, mit diesen Basisdatentypen, kann ich also jetzt hier komplexere Datentypen zusammensetzen. Und ich kann also auch eine Struktur innerhalb einer Struktur drin haben. Ich kann das also schachteln. Nein, einen neuen Datentyp. Also hier mit dem kriegen Sie einen Datentyp. Hier ist es so, mit dem hier legen Sie ein neues Datum fest. Und wenn ich jetzt wieder eine zweite Person Q habe, dann würde ich jetzt sowas schreiben wie struct Person Q. Das legt mir die zweite Person fest. Und es gibt da die Möglichkeit, dass man hier dieses struct weglässt, sondern nur sowas schreibt wie Person Z, dann wird effektiv hier einfach eine neue Person angelegt. Wenn man in Java programmiert, dann würde man das etwas anders machen. Dann würde man einfach eine Klasse einrichten, Class Person. Und dann würde das Ganze hier so ausschauen, Sie schreiben hier String, dann haben Sie hier Vorname, dann haben Sie hier Name und Adresse und dann haben Sie hier Int Alter. Und das wäre dann hier im Grunde genommen eine Klasse und würde effektiv dann meinem Datentyp Person entsprechen. Aber man sieht wieder ganz konkret, dass Sie im Grunde genommen diese Basisdatentypen verwenden, um komplexere Datentypen zusammenzusetzen. Und schauen wir an, was wir sonst noch alles haben. Genau. Hier Datenstruktur. Also Datenstruktur ist der Datentyp plus die Menge der erlaubten Operationen. Also wenn ich den Datentyp Int habe, dann habe ich ja so Operationen wie addieren, subtrahieren, dann natürlich multiplizieren und dann natürlich auch so ganzzahliges dividieren. Also hier, ich lege hier eine ganze Menge von Operationen fest und das bezeichnen wir dann als Datenstruktur. Der Datentyp mit allen seinen möglichen Werten plus den zugehörigen Operationen. Jetzt haben wir hier noch ein paar Sachen mit den Ausdrücken. Das sind eine relativ leichte Sache, nämlich ich habe Ausdrücke, da gibt es entweder sogenannte Konstante, die ändern sich im Programm nicht, die bleiben immer gleich, und dann gibt es hier Variable. Und diese verändern sich. Und wenn ich mir das hier anschaue, wäre beispielsweise 10 wie eine Konstante oder die 6 wie eine Konstante. dagegen A und B wäre eine Variable. Und zwar, das ist hier Variablennamen bezeichnen, sind typischerweise Namen von Speicherzellen. Und denen ordne ich einen Datentyp zu. Ich sage, diese Variable ist eine ganzzahlige, ein Int. Oder diese Variable ist ein Character, ein Char. Oder diese Variable ist ein Boolean. Und das muss ich typischerweise in den Programmiersprachen vorneweg deklarieren. Ich muss das angeben. Wenn das nicht angegeben ist, gibt es viele Programmiersprachen, die kommen mit Fehler zurück und sagen, Variable nicht deklariert. Und dann müssen Sie als Programmierer halt nachbessern. Und jetzt gibt es natürlich so Ausdrücke, da kann man sagen hier 2 plus 15 mal und dann Klammern, so wie Sie das aus der Mathematik her kennen. Und das wäre hier so ein Ausdruck mit Konstanten. Dagegen hier ein Ausdruck mit Variablen. Und je nachdem, was in der Speicherzelle drinsteht, wenn mal 10 drin steht und hier 15, dann würde das heißen, es kommt das Ergebnis 25 raus. Wenn andere Werte drinstehen, kommt möglicherweise was anderes raus. Also hier das Ergebnis hängt immer davon ab, was in der Speicherzelle gespeichert ist. Das Letzte, was man heute noch kurz ansprechen kann, was wir beim nächsten Mal machen werden, genau bevor wir da an sich nochmal durchgehen. Das wären vielleicht nur die Zuweisungen, weil die hat man nämlich heute schon. Nämlich hier dieses ist gleich von der Syntax. Ich habe hier eine Variable mit dem Namen i, also hier Variable mit Namen i. Und rein implementierungstechnisch ist es die Speicherzelle mit dem Namen i. Und der weise ich also hier diesen Wert 2 zu. Also hier, ich schreibe hier, wenn das hier die Speicherzelle ist, dann schreibe ich also hier meine 2 da rein. Hier dieses i ist gleich i plus 2. Das muss man sich so vorstellen, wenn also hier beispielsweise in der das ist die Speicherzelle i, da steht also 4 drin, dann liest er also hier diese 4 raus, addiert hier die 2 dazu und schreibt hier die 6 rein. Das heißt, das verschwindet und die 6 steht dann drin. Also ich lese hier die 4 raus, addiere 2 und überschreibe das Ganze. Also hier, man kann sagen, auf der rechten Seite sind Werte, also hier Wert von i und hier steht ein Name. Also wichtig, hier können Sie nicht hinschreiben 2. Sondern hier müssen Sie immer einen Variablennamen hinschreiben. Und genauso ist es jetzt hier bei x ist gleich x mal y plus 1. Ich nehme den Inhalt der Speicherzelle y, addiere den die 1, multipliziere das Ganze mit dem Inhalt von x und das Ergebnis nehme ich und schreibe es in die Speicherzelle x rein. Und das sind hier die als Zuweisung zu verstehen, also hier Inhalt der Speicherzelle wird betrachtet. Also hier Inhalt der Speicherzelle. Damit würden wir heute schließen und